Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns an diesem Sonntag unter Psalm 139 stellen und zu Beginn diesem Psalm lesen. Dem Chorsänger von David ein Psalm. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager? Siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich fassen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werde um mich her. So wäre auch die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht, denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewogen im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind deine Gedanken, o Gott, wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand, wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Ach, wollest du, o Gott, doch den Gottlosen töten, und ihr Blutgierigen weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich, deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich, Herr, hassen und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, Gott weiß alles. Mit diesem Gedanken sind wir so vertraut, selbst dass Gott unsere eigenen Gedanken weiß, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken. Es bewegt uns nicht mehr, wenn man uns sagt, dass Gott uns besser kennt, als wir uns sogar selbst kennen. Und wir lesen vielleicht die Verse 1 bis 5 durch und stimmen einfach zu. Und dann, wenn es zu Vers 6 kommt, können viele von uns nicht mehr einfach zustimmen. Wir glauben zwar, dass es David so erging, aber selbst können wir nicht mehr von Herzen bekennen, dass uns die Erkenntnis der Allwissenheit Gottes zu wunderbar ist, dass sie zu groß für uns ist und dass sie uns eigentlich ins Staunen versetzt, sodass wir staunend Gott anbeten. Es ist mein Gebet, dass Gott in diesem Gottesdienst wirkt, damit auch wir von Herzen bekennen können, wie es dann in Vers 17 heißt, wie kostbar sind mir deine Gedanken, wie ist ihre Summe so gewaltig. Wir wollen den Text in 4 Punkten behandeln, die Sie auch auf dem Gottesdienstzettel finden. Gott kennt dich, Gott ist immer bei dir, Gott schuf dich, und 2 Bitten, Gericht und Gnade, Gericht für die Feinde und Gnade für David. Kommen wir also zum ersten Punkt, Gott kennt dich. David tritt hier in diesem Gebet vor Gott in dem Bewusstsein, dass er ihm nichts mehr über sich sagen muss. Er weiß schon, bevor er Gott jetzt im Folgenden seine Gedanken mitteilt, seine Wünsche, seine Vorhaben, wusste Gott sie bereits. Er kommt im Gebet vor Gott und sagt ihm: Herr, was könnte ich dir noch sagen? Welchen Rat kann ich dir geben? Was weißt du oder was weiß ich, was du nicht schon längst weißt? Du kennst mich doch viel besser, als ich mich selbst kenne. Du weißt alles. Und nach dieser Feststellung behandelt David dann im Detail, wie Gottes Wissen aussieht. Ob ich gehe oder liege, du bist mit allen Wegen vertraut. Gott entgeht keine Minute deines Tagesablaufs. Er sieht, wann du aufstehst. Er sieht, wann du dich schlafen legst. Er sieht jede deiner Beschäftigungen. Er kennt die Probleme, die du hast, in der Arbeitsstelle, in der Schule, mit Bekannten, in der Familie, mit Freunden, in der Gemeinde. Er kennt die Probleme, die du auch selbst verschuldet hast. Und was du Tag ein und Tag aus tust, ist Gott völlig offenkundig Tag für Tag, Jahr für Jahr, seit deiner Geburt und darüber hinaus, wie David später feststellt. Und wenn David sagt, mit all meinen Wegen bist du vertraut, dann sind hier nicht nur die Vergangenen gemeint, sondern auch die zukünftigen. Wohin auch immer du in Zukunft deinen Fuß setzen wirst, Gott weiß es. Gott weiß es jetzt schon. Kannst du das erfassen? Kannst du das einfach so zur Kenntnis nehmen, dass Gott dich heute Morgen sah, als du aufgestanden bist? Und dass er dich jetzt gerade sieht? Und dass er weiß, was du heute noch tun wirst? Können wir es einfach so zur Kenntnis nehmen, wie die 7-Uhr-Nachrichten? Ja, okay, so ist das halt. Und David sagt gleich im Anschluss, dass Gott sein Trachten, also seine Gedanken, seine Pläne, seine Wünsche auch versteht und kennt. Selbst die unausgesprochenen Worte. Das heißt, dass Gott all deine Gedanken sieht. Dass Gott all deine Motive kennt. Warum reden wir, wie wir reden? Warum beten wir, wie wir beten und was wir beten? Unsere Tagträume, unsere Hirngespinste, unsere Fantasien, Freuden und Leiden, auch unseren Zorn und unseren Ärger. Gott kennt sie alle. Was wir vielleicht vor unseren besten Freunden noch gut verbergen können, selbst vor unserer Familie, vor den Kindern oder dem Ehepartner, egal, jetzt ob gut oder schlecht, Gott kennt es alles ganz genau. Gott weiß es ganz genau. Unsere tiefsten Leiden, unsere größten Freuden kennt außer uns sogar allein Gott. Die können wir mit niemandem teilen. Er weiß unsere geheimsten Gedanken, die, für die wir uns schämen, die uns peinlich sind vielleicht auch. Und wir denken natürlich den ganzen Tag lang viel nach und vieles ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und David macht ja klar, für Gott ist es öffentlich. Gott weiß es. Wir können uns natürlich ganz leicht verstellen. Wir können es einfach unterlassen, unsere Wünsche und Pläne jemand anderem mitzuteilen. Wir können es in Gesprächen immer ganz geschickt umformulieren, was wir wirklich denken. Wir können uns teilweise auch zurückhalten. Aber jeder einzelne Gedanke ist Gott doch in aller Klarheit bekannt. Ein Theologe sagte, das Leben wird eine ehrfurchtsvolle Angelegenheit, wenn man sich klar macht, dass jeder kleinste Moment unter der Aufsicht eines allwissenden und allgegenwärtigen Schöpfers gelebt. David führt diesen Gedanken dann immer weiter aus und man könnte hier noch lang verweilen, bis er dann in Vers 6 zu diesem Schluss kommt. Diese Erkenntnis über Gott, das einmal wirklich ernst durchdacht, nicht nur so zur Kenntnis genommen, sondern einmal auf sich selbst angewendet und bezogen, diese Erkenntnis ist ihm zu wunderbar, es ist zu groß für ihn, es ist zu herrlich. Wie kann ein Gott so sein? Wie kann ein Mensch in so absolutem Maß, ohne Ausnahme, von Gott erkannt sein? Und Gott kennt nicht nur David, der in diesem Psalm betet, sondern an jeden von uns. Was für ein Gott, was für ein Wissen, was für eine Macht. Und Gott lernt nichts dazu, sondern er weiß es schon immer. Und dieses Wissen um die Kenntnis Gottes, das ist nicht nur eine Warnung für uns, weil wir vielleicht auch an die schlechten Gedanken, die wir haben, denken müssen, Es ist nicht nur Verantwortung für uns, auf unsere Gedanken und Worte und Taten aufzupassen, sondern es ist auch ein Privileg. Hast du dich schon einmal so für deine Gedanken geschämt, dass du sie vor Menschen verschwiegen hast und nicht nur vor Menschen, sondern eigentlich sogar vor Gott? Da ist vielleicht die Mutter, die ganz utopische Zukunftsvorstellung für ihre Kinder hat. Da ist der junge Verliebte, der irgendwelche schönen Träume hat. Und man hält es für so abstrus, so fantastisch fast schon, dass man nicht einmal sich vor Gott ins Gebet damit traut. Unsere Gefühle, Gefühlsschwankungen, Ideen und Gedanken kommen uns dann zu lächerlich vor, um selbst in unserer eigenen kleinen Kammer laut auszusprechen. Und Gott belehrt uns hier durch diesen Text. Gott weiß das sowieso. Wir können es auch ganz offen und mit freiem Mut sagen. Es ist sehr befreiend, wenn man sich das deutlich macht und das sagt und dazu kommt, dass man wirklich das alles Gott mitteilt, weil man weiß, er kennt das sowieso und ich kann mit ihm darüber reden wie mit einem Vater. Das heißt natürlich nicht, dass wir im Gebet einfach ungefiltert unsere ganzen Fantastereien frönen dürfen. Und es stellt sich bestimmt bei vielen Träumen heraus, was wir so Tag ein, Tag aus haben, dass es uns oft um uns selbst geht oder dass es nichts mit Gott zu tun hat. Und dann sind wir natürlich aufgefordert, solche Gedanken einfach sein zu lassen, gehen zu lassen und unseren Kopf mit guten Gedanken und Worten zu füllen. Aber vor einem allwissenden Gott, das ist das Privileg, dürfen wir ehrlich nachdenken, dürfen offen und in Klarheit mit ihm reden und in unseren Gebeten offen bitten. Das Bewusstsein, völlig erkannt zu sein und immer unter Gottes Beobachtung zu stehen, führt David in Vers 5 zu dieser Erkenntnis, Gott hat ihn umschlossen. Wenn man so erkannt ist, dann ist es so, als wäre Gott die ganze Zeit da. Gott ist immer um ihn. Wohin sollte er gehen, wo er nicht wüsste, dass Gott da ist? Und für David ist es hier keine Bedrängung. Er fühlt sich nicht irgendwie eingeengt, sondern er weiß sich von Gott bewahrt. Dass Gott alles weiß, führt damit zu der Erkenntnis, dass er überall gegenwärtig ist. Und das bringt uns zu unserem zweiten Punkt, Gott ist immer bei dir. Eine zweite große Zusage und Freude für uns. David führt das Thema schon in Vers 5 ein und beginnt dann in Vers 7 so richtig damit und hängt hier viele sprachliche Bilder aneinander, um deutlich zu machen, es gibt keinen einzigen Ort auf dieser Welt, an dem Gott ihn nicht leitet. Und die wichtigste Frage ist dabei vielleicht, warum redet hier David von Flucht? Hat David vor zu fliehen? Ich denke, dass er nicht ernsthaft fliehen wollte oder ja, vor Gott unsichtbar werden wollte. Denn er weiß ja, das führt er in den nächsten Versen aus, dass es nicht gelingt. Er redet ja die ganze Zeit darüber. Und David war auch ein gläubiger Mensch. Warum sollte er sich hier vor Gott flüchten wollen? Aber er leitet mit dieser rhetorischen Frage ein, weil ihm, wie uns allen, diese Gedanken natürlich nicht fremd sind. Er hat lange über Gottes Wissen nachgedacht und in Vers 3 heißt es sogar, dass Gott sein Wandeln prüft. Das heißt, er ist sich ganz genau bewusst, Gott prüft sein Leben. Er lebt dieses Leben nicht vor irgendwem, sondern er lebt dieses Leben vor einem Richter. Wir leben dieses Leben vor einem Richter. Und wem kommt dann nicht der Gedanke, dass es besser gewesen wäre, Gott hätte diesen einen oder anderen Gedanken lieber nicht jetzt gesehen von mir? Und unser altes Ego sträubt sich sehr dagegen, vor Gott ja, bloßgestellt zu sein, völlig erkannt zu sein. Aber wir sehen in Vers 23 und 24 dann, dass Gott aufgrund seiner Sünden nicht vor Gott wegflieht, sondern eigentlich im Gegenteil, gerade zu Gott hinflieht. Und selbst wenn er fliehen würde, darum geht es dann ab Vers 7, hätte es keinen Sinn. Himmel und Totenreich sind sowieso unerreichbar. Und er will ja mit poetischer Sprache sagen, selbst diese Orte der größten Einsamkeit ja, nicht von Gottes Gegenwart frei sind. In Vers 9 spricht er von der Morgenröte, also dem Osten, wo die Sonne aufgeht, und dem Westen, dem Ende des Meeres, wo die Sonne wieder untergeht, wo deutlich wird, von Osten bis Westen gibt es keinen Ort, an dem Gott nicht bei uns ist. an dem Gott uns nicht leitet. Und David redet hier positiv davon. Gottes Hand, Gottes Rechte wird ihn leiten und halten. Und im Neuen Testament macht dann unser Herr die Zusage, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt. Jesus Christus sichert uns zu, dass er mit seinem Geist überall uns in Gnade leitet. Aber die Lehre der Allgegenwart Gottes, die besagt nicht nur, dass Gott überall ist, sondern dass er überall ganz ist. Er ist nicht nur mit geteilter Aufmerksamkeit in diesem Gottesdienst, sondern er ist in tausenden Gottesdiensten zu dieser Zeit. Die Lehre besagt nichts über seine Ausdehnung, sondern besagt etwas über seine Fähigkeit, mit seinem Geist überall völlig gegenwärtig zu sein. Und das ist auch tröstlich für uns, dass wir keinen Termin machen müssen, dass wir nicht befürchten müssen, er könnte sich unserem Problem, was so groß ist, nur mit halber Aufmerksamkeit widmen, sondern Gott ist immer mit ganzer Sache bei uns, wie er auch mit ganzer Sache bei unseren Brüdern und Schwestern am anderen Ende der Welt ist. Verse 11 und 12 verstärken die Aussage wieder. Er redet in poetischer Sprache von dem Unmöglichen, nämlich dass er die Finsternis auffordern könnte, ihn zu verbergen. Finsternis bedeutet für uns Menschen, dass wir nicht sehen, dass wir keinen Anhaltspunkt haben. Wir haben ja auch die Redewendung, dass wir im Finstern tappen. Das heißt, dass man sein Ziel nicht findet, das heißt, dass man keinen Anhaltspunkt für sein Handeln hat. Man ist handlungsunfähig. Aber bei Gott gibt es das nicht. Finsternis ist bei ihm wie heller Tag. Und das führt David und uns zu dem dritten Punkt. Denn David beginnt mit einem Denn in Vers 13. Das heißt, er bringt jetzt eine Begründung. Auch wenn David von einer Finsternis verborgen wäre, also wenn er unsichtbar und unauffindbar für alle Menschen wäre, dann wäre er sichtbar für Gott, denn Gott hat ihn doch schon geschaffen. Das heißt, Gott hat ihn schon einmal gesehen und sogar an ihm gewirkt, als er für alle Menschen unauffindbar und unsichtbar war. Punkt 3 also, eine nächste große Zusage für uns. Gott schuf dich. David erkennt nun, dass Gott ihn nicht nur durch und durch kennt, dass Gott nicht nur auf allen seinen Wegen ist, sondern er dringt jetzt eigentlich zu einem Grund dafür durch und einer weiteren wunderbaren Erkenntnis. Gott hat ihn geschaffen. Die Nieren, von denen er hier spricht, sind wahrscheinlich ein Bild für das physische Innere, also alles, was den Menschen physisch ausmacht. Er hat alles geschaffen. Und David beginnt eigentlich sofort mit einem Lobpreis, wenn er darüber nachdenkt. Er betet Gott an, weil Gott ihn auf eine wunderbare Art und Weise gemacht hat. Wunderbar sind alle Werke Gottes. Aber nicht nur das, es musste eigentlich sogar heißen, auf erstaunliche oder wirklich sogar auf furchtbar wunderbare Weise bin ich gemacht. Also, wir sind auf so eine schöne Art und Weise von Gott gestaltet, dass er dafür zu fürchten ist. Dass wir Ehrfurcht vor diesem großen Schöpfer haben sollten. So schön ist jeder Mensch geschaffen. Und die Tiefen der Erde in Vers 15, das Verborgene, das ist das Verborgene und der Ursprung des Menschen, wo er nur für Gott sichtbar ist. David beschreibt dieses Schaffen mit dem Wort Weben. Hier heißt es, er wurde kunstvoll gewirkt, auch gewoben. Das heißt, wie ein wunderbarer Teppich, wie ein schöner Stoff, Faden um Faden gewoben wird, bis er seiner ganzen Pracht erstrahlt, so sagt David, so hat Gott ihn gemacht. Faden um Faden, Stück um Stück hat Gott ihn so wunderschön gemacht, wie einen schönen Stoff. Eine große Ermutigung und hier wirklich auch der Platz, wo man über die Originalität und das Besondere eines jeden Menschen sprechen kann. Was uns alle angeht, dass wir von Gott wunderbar gemacht sind. Aber David bleibt nicht bei der Erschaffung stehen. Sie ist wunderbar. Er betet Gott dafür an, aber er geht jetzt noch weiter. Er dringt noch einen Schritt weiter vor. Er denkt ja darüber nach, Gott hat ihn genau erkannt. Gott weiß alles um ihn. Gott ist immer bei ihm. Und er hat den Grund dafür erkannt, denn Gott hat ihn schon geschaffen. Das ist ja kein Problem, wenn Gott ihn geschaffen hat, auch dann ihn durch und durch kennen. Jetzt dringt er noch weiter vor zu dieser Quelle des Wissens Gottes. Gott hat alle Tage, die nach Davids Geburt kommen würden, in sein Buch geschrieben. Und hier ist er beim Ursprung des Wissens Gottes angelangt. Gottes eigener Plan, Gottes eigener Ratschluss über jeden Tag seines Lebens. Es ist kein Wunder, dass David jetzt hier seine intellektuelle Ohnmacht bekennen muss. Er dringt in eine Dimension ein, die er einfach nicht fassen kann, die keiner von uns fassen kann. Denn der menschliche Verstand kommt an seine Grenzen, wenn er über eine Ewigkeit nachdenken muss. Aber David will sich mit Spekulationen zurückhalten. Er spricht auch einmal in Psalm 131 davon: Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht hochmütig. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu wunderbar für mich sind. Also hier gilt es auch für uns, Zurückhaltung und Mäßigung zu üben, wenn wir über diese Ewigkeit nachdenken. David kennt die Grenzen und will sie auf keinen Fall überschreiten, und so soll es auch bei uns sein, wenn wir, die wir gar nicht außerhalb von Raum und Zeit denken können, über Gottes Ewigkeit und sein ewiges Wirken nachdenken. In Vers 16 wird jetzt also spätestens klar, Gott ist nicht nur der Passive, Gott ist nicht nur einer, der halt einfach eben nur etwas weiß, sondern er war und ist in Ewigkeit aktiv. Obwohl David hier noch gar nichts von Vorherbestimmung oder Ähnlichem sagt, ist doch offensichtlich, dass er in diese Richtung denkt. Gott hat Davids Lebenslauf vorgeschrieben. Er hat ihn vor seiner Geburt beschlossen und jeden Tag in sein Buch eingeschrieben. Und Paulus würde noch hinzufügen, wie es dann in Epheser 1 heißt, der alles wirkt nach dem Ratschluss, nach dem Plan seines Willens, damit wir etwas zum Preis seiner Herrlichkeit sind. Weder ist unser Leben durch ein unpersönliches Schicksal bestimmt, noch hat es Gott einmal wie eine Uhr aufgedreht und jetzt läuft es eben ab. Ohne seine Beteiligung, sondern es gibt einen persönlichen Gott, der das Leben eines jeden vorzeichnet und damit beklagt sich nicht darüber, weil er genau weiß, dass es zu Gottes Gottheit gehört, dass sich das Universum ganz nach ihm ausrichtet. Und er weiß auch, dass es gerecht ist. Was macht er stattdessen? Er bekennt hier anbetend, dass er an seine Grenzen gestoßen ist. Und das ist ganz eindeutig der Höhepunkt des Psalms. Denn diese Anbetung umfasst schon zwei Verse, hat also mehr Gewicht als Vers 6. Aber David kommt hier auch in seinem Nachdenken zum Abschluss. Was dann kommt, ist ja die praktische Anwendung, dass er zwei Bitten äußert. Aber er ist hier am Ende angekommen. Weiter geht es nicht. Gottes Wissen geht mit seinem Ratschluss, geht mit seinem Plan einher. Und Gott weiß alles, weil er es selbst bestimmt und führt. Und hier wird deutlich, David hat so viel nachgedacht. Wir können das gar nicht alles erfassen, was es bedeutet, dass Gott alles weiß, dass er ihn sieht, dass er bei uns immer gegenwärtig ist. Aber nach all diesen Gedanken, die viel zu hoch für ihn sind, wo er sich bestimmt den Kopf zerbrochen hat in seinem Kämmerlein, da kommt er zu den Gedanken oder zu dem Schluss, die vielen Gedanken, die sind eigentlich bei Gott. Er sagt, dass Gottes Gedanken gewichtig sind. Hier in der Schlachterübersetzung heißt es kostbar. Dieses Wort kann kostbar oder auch schwer bedeuten. Das heißt, bei Gott sind viele schwere und kostbare Gedanken. Sie sind natürlich viel zu schwer für uns, denn sie umfassen Raum und Zeit. Und sie sind schwer für uns, weil sie sogar noch über Raum und Zeit hinausgehen. Und kein begrenzter Mensch kann den Weg der Gedanken Gottes einfach nachdenken bis in die Ewigkeit. Und dann sind sie natürlich noch kostbar, denn sie umfassen jeden Augenblick eines jeden Menschen. Sie sind kostbar, weil Gott selbst, weil sie Gott selbst alle zum Zentrum haben. Sie haben also eine unermessliche Qualität und auch noch eine unermessliche Quantität. Ihre Summen sind gewaltig, sagt er. Sie sind zahlreicher als der Sand und keiner kann das zählen. Keiner kann ihre Fülle nachvollziehen und David muss bekennen, wie es in Vers 18b heißen muss, da gehen die Übersetzungen etwas auseinander. Am Ende bin ich immer noch bei dir. Hier heißt es, wenn ich erwache, bin ich noch bei dir. Das heißt, wenn wir anfangen, über Gott nachzudenken, dann können wir denken und denken und denken. Wir können ewig Theologie studieren, wenn es sein muss. Und wenn wir damit aufhören, sind wir immer noch mit Gott beschäftigt. Der Moment wird nicht kommen, wo wir einfach sagen können, Ja, ich habe Gott ergründet, ich habe Gottes Gedanken zu Ende gedacht, ich habe Gott verstanden, alles klar, gib mir die nächste intellektuelle Herausforderung. Sondern wir können Gott einfach nicht ergründen, er bleibt immer der, der zu groß für uns ist. Und Gott, David betet ja eigentlich an, indem er seine Ohnmacht bekennt. Er betet an, indem er einfach nur staunend bekennen muss, dass er zu klein ist für Gott. Und dass Gott so viel größer ist als wir. Gott dazu zwei Anwendungen, sehr spannende Anwendungen. Punkt 4, 2, Bitten an Gott. Lesen wir noch einmal Vers 19. Ach, wollest du, oh Gott, doch den Gottlosen töten und den Blutgierigen, weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich, deine Feinde heben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und Abscheu empfinden vor deinen Widersachern? Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Die erste Bitte, die verblüfft uns wahrscheinlich etwas. Aber wenn wir näher hinschauen, wird es für uns nachvollziehbar. Denn David bittet darum, dass Gott die Gottlosen tötet. Man fragt sich, hat denn David überhaupt nichts gelernt in der Begegnung mit Gott? Er hat jetzt so viel über ihn nachgedacht. Hat er absolut keine Demut gelernt, dass er jetzt hier so eine krasse Bitte äußern kann? Und sollen wir nicht eigentlich auch noch unsere Feinde lieben? Aber hier stellt sich keine Frage der mangelnden Demut Davids. Es ist auch keine Frage nach der Nächstenliebe. David denkt ausgiebig über Gott nach. Und er erkennt die Unermesslichkeit Gottes. Er erkennt, vor Gott stehe ich einfach nackt da. Gott ist groß und er ist für seine Größe anzubeten. Und David tut es auch, wenn auch nur in Form eines überwältigten Staunens, wie es bei David hier dann eindeutig zu sehen ist. Und jetzt treten Menschen auf, die Gottes Feinde sind. Die ihn sogar hassen. Die sich also in keiner Weise von Gottes Größe oder von Gottes Herrlichkeit beeindrucken lassen und ins Staunen geraten, sondern die irgendeine Ahnung oder Meinung von Gott haben und ihn hassen, seine Feinde sind. Das heißt, David ist ja nicht der Hochmütige, sondern die Feinde sind die Hochmütigen. Sie haben keine Ahnung von Gott und sie verhalten sich auch so ahnungslos, obwohl Gott doch groß ist, obwohl sie doch demütig sein müssen, obwohl sie doch gar nicht seine Feinde sein dürften, wenn sie erkennen, auf wen sie sich hier einlassen mit ihrem Spiel. Die Gottlosen sind die Stolzen, die es wagen, mit Hinterlist und Täuschung von ihm zu reden, obwohl doch Gott all ihre Worte kennt. Sie geben sich als welche aus, die zu ihm gehören und täuschen Menschen, führen sie auf falsche Spur. Solche waren es bei David. Sie wagen es, die Hand gegen den zu erheben, dem sie ihre Hände überhaupt verdanken, der sie so wunderbar geschaffen hat. Sie wagen es, Gott zu hassen, der ihre Gedanken völlig durchschaut. Und sie wagen es, gegen den aufzustehen und zu kämpfen, dessen Gedanken sie nicht mal ermessen können. Ja, wirklich, was für ein Hochmut, was für eine Anmaßung. Es ist hier keine Frage nach Davids Demut, sondern nach der fehlenden Demut der Gottlosen. Und es ist auch keine Frage der Feindesliebe, denn obwohl sie auch David bedrängen, darum fordert er sie dann in Vers 19 auch auf, von ihm zu weichen, sind es nicht seine Feinde. Wahrscheinlich haben sie mit ihrer Gottlosigkeit Druck auf David gemacht und wollten ihn auch zum Götzendienst verführen. Aber es wird in Versen 20 und 21 deutlich, dass diese Leute eigentlich Gottes Feinde sind. Ihm gilt ihr Hass. Vers 21 macht dann deutlich, David hasst sie aus Reaktion, weil sie Gott hassen. Wir dürfen keine Menschen hassen, auch wenn sie uns Böses antun. Vielmehr sollen wir die Menschen lieben und sollen ihnen die gute Nachricht vom Kreuz verkündigen. Aber die Frage, die sich hier für uns stellt, ist, wie sehr eifern wir für Gott? Wie persönlich nehmen wir es, wenn Gott einfach angefeindet wird? Wie persönlich nehmen wir es als Gottes Kinder, wenn unser Vater in den Schmutz gezogen wird? Wenn man uns um unseres Glaubens willen schlägt, dann lass uns die andere Wange hinhalten. Und diese Leute sind nicht, also diese Feinde, die David hier beschreibt, das sind nicht die kaputten Leute. Es sind nicht die, die mit Leiden beladen sind und die immer zu Jesus kommen dürfen. Diese sind immer angeladen. sondern es sind selbstgerechte Gottesverächter. Und da ist es nicht falsch zu verbeten, dass Gott ihren Mund verschließt und ihre Pläne vereitelt. Für den Tod der Menschen sollten wir nicht beten. Gott macht deutlich, dass die Rache sein ist und er wartet auch mit viel Gericht bis zum Ende der Zeit, bis zur Wiederkunft Jesu. Aber wir können beten, dass Gott auf seine Weise etwas gegen die Gottlosigkeit macht. Und dafür gibt es in der Regel zwei Wege. Entweder indem er mit seiner Gnade die Gottlosigkeit überwindet, wie er es bei uns auch tat. Oder indem er mit seinem Gericht die Gottlosigkeit überwindet. Und das bringt uns zu den Versen 23 und 24. David kam, wie wir eben jetzt auch, zum Nachdenken über die eigene Sünde. Zu Beginn sagte er, dass Gott ihn erforscht und erkannt hat, dass er ihn auch prüft. Und er hat schon so diese Ahnung, dass es vielleicht den einen oder anderen auch zur Flucht und zur Angst vor Gott bewegen könnte und redet darüber, dass Gott überall ist. Und jetzt bittet er darum, dass Gott ihn erforscht und erkennt. Damit meint er natürlich nicht, dass er Davids Gedanken erkennen soll, denn das wissen wir ja schon aus Vers 1, dass Gott das tut. Sondern Vers 24 macht noch deutlich, was gemeint ist. Es geht ihm darum, auf dem ewigen Weg geleitet zu werden. Gott soll nicht die Gedanken in dem Sinne erkennen, als ob Gott sie nicht schon wüsste, sondern in einem hebräischen Sinn des Wortes kann man sagen, erkennen nicht auf rein intellektueller Ebene, sondern erkennen als innere Anteilnahme. Erkennen, was sogar Lieben bedeutet und mit Liebe verbunden ist. Und von Gott erkannt zu sein, das bedeutet, mit ihm in seinen Bund aufgenommen zu werden. Also das ist ein Aspekt davon. Das heißt, in einer Beziehung, die Gott mit seinem Volk über Jahrhunderte und Jahrtausende führt, in diese Beziehung mit hineingenommen zu werden. Da lesen wir zum Beispiel in 1. Mose Kapitel 18, wo Gott kurz davor ist, Sodom und Gomorra zu vernichten. Und er hatte vorher schon einen Bund mit Abraham gemacht, also eine Beziehung. Und Gott spricht ja einmal zu sich selbst. Der Herr sprach bei sich, sollte ich etwa vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll zu einer großen und mächtigen Nation werden. Und in ihm sollen die Nationen der Erde gesegnet werden. Das war Teil dieser Beziehung halt. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren und Gerechtigkeit und Recht üben. Das heißt, Gott sagt hier, ich habe Abraham erkannt, ich habe ja diese Beziehung, ich habe diesen Bund ja überhaupt mit ihm angefangen. Und Davids Bitte, von Gott erkannt zu sein und erkannt zu werden, heißt für ihn also weiterhin in der Gnade Gottes, die er an seinem Volk erweist, geführt zu werden. Wir lesen auch im Neuen Testament, im Brief an die Galater von Paulus in Kapitel 4, Verse 8 und 9, damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur aus keine Götter sind. Also ihr dientet Götzen, als ihr Gott nicht erkannt hattet. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Das schreibt Paulus, ihr seid von Gott erkannt worden. Das heißt, ihr gehört doch jetzt zu ihm. Ihr seid von ihm begnadigt worden. Gott kennt also nicht nur dein Leben, er kennt nicht nur dein Reden, dein Denken. Und das beunruhigt uns vielleicht, weil wir wissen, dass unsere Sünden dann vor ihm offen liegen. Aber das ist ja die Voraussetzung, dass wir beten können, dass Gott uns auch in dem zweiten Sinn erkennt. Nämlich, dass er uns in seiner Gnade in sein Reich führt durch Jesus Christus. David will auf dem ewigen Weg geführt werden und Jesus Christus spricht, wir hatten es vor uns gehört, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Außer durch mich. In Christus sind wir erwählt, in ihm sind wir gestorben, in ihm sind wir auch mit auferstanden. In ihm hat uns Gott erkannt und in ihm erkennen wir auch Gott. Er ist wie der Vater. Auch das haben wir in der Lesung gehört. Und David macht hier am Ende noch einmal deutlich, Gottes Weisheit und Gottes Wissen, über das wir jetzt hier die ganze Zeit nachgedacht haben, ist nicht nur so eine abstrakte Sache. Ist vielleicht gut, wenn Sie es wissen, aber wenn Sie es nicht wissen, Sie leben auch so ganz normal weiter. Es ist keine Sache, die vielleicht für Philosophen oder Theologen interessant wäre, kleine Gedankenspielchen, sondern über dieses Wissen und diese Weisheit Gottes nachzudenken, dieses Nachdenken steht ganz im Dienst des Nachdenkens über die Gnade. Hier wird sein Wissen, oder das Wissen Gottes und die Weisheit Gottes, die wird in Christus eigentlich zu ihrem Höhepunkt geführt, denn das ist keine abstrakte Sache, sondern es bedeutet Gnade für uns, dass Gott das weiß und was, wie Gott uns gegenüber handelt und dass er auch unsere Tage bestimmt hat. Es stellt sich eigentlich nur noch die Frage, was sollen wir denn mit diesem Psalm machen? Er ist ja immerhin als ein Lied geschrieben oder als ein Gedicht. Und es wird deutlich, dass wir als erstes einmal den Inhalt dieses Liedes im Gedächtnis tragen sollen. Das heißt, es soll uns bewusst sein, dass wir vor Gottes Angesicht leben. Auch wenn wir beten, sollten wir uns anfangs das immer mal durch den Kopf gehen lassen. Und dann sollen wir diesen Psalm oft beten, damit wir diese Gedanken oft hören und vertiefen können und auch bekennen, mir ist diese Herrlichkeit, die hier beschrieben wird, diese Macht Gottes, einfach zu wunderbar, unfassbar. Unfassbar, wer unser Gott ist. Dass wir das mehr und mehr verstehen und ihn dafür anbeten. Was für ein großer Gott. Und dann wird der Psalm für uns Kinder Gottes natürlich zum Anbetungspsalm. Dass wir ihn dafür loben, nicht nur, dass er uns kennt und uns schön gemacht hat, sondern den Christus erkannt hat, also begnadigt hat. Und auch, wer von uns bei dem Gedanken, dass Gott ihn durch und durch kennt, vielleicht ein ungutes Gefühl hat, vielleicht ja wirklich davon sich ertappt fühlt, auch der darf diesen Psalm bis zum Ende beten, gerade bis zum Ende, denn da wird deutlich, dass du nichts vor Gott verstecken musst. Er sieht alles, aber er hebt nicht hier seinen erhobenen Zeigefinger entgegen, sondern er streckt uns die offenen Hände in Christus entgegen. Und David wusste auch um seine Sünden, deswegen bittet er genau um Gnade am Schluss. Das heißt, wenn dir deine Sünden von Herzen leid tun und wenn du weißt, dass du Vergebung brauchst, dann darfst du diesen Psalm bis zum Ende beten und um Gnade beten. Versuche nicht vor Gott zu fliehen, sondern fliehe vor deinen Sünden hin zu Gott. Berge dich bei ihm, das heißt, glaube an den Herrn Jesus Christus, der am Kreuz für schuldige Menschen starb, dann ist diese Bitte genau erhört worden. Wer an Jesus Christus glaubt, der hat ewiges Leben. Amen.